Brüder und Schwestern, der Lobgesang des Zacharias, den man auch Benediktus nennt. Benediktus kommt ja von Benedicere und nimmt wieder das erste Wort auf. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Benedicere, loben, preisen. Und wenn schon der ganze Lobgesang hier ein Benediktus heißt, dann ist das nun wahrlich ein Lobgesang von der ersten bis zur letzten Stelle. Steht in Lukas 1, die Verse 68 folgende. Ich gebe wieder eine kurze Einführung. Zacharias war ja der Vater Johannes des Täufers, ein Priester aus der Priesterordnung des Abia. Es gab ja 24 Priesterordnungen in Israel, die hatte David eingesetzt. Und aus jeder Priesterordnung kam man dann einmal dran zum Dienst in Jerusalem im Tempel. Die wohnten ja nicht alle dort. Meistens dann eine Woche hatte man diesen Tempeldienst zu verrichten. Und nun war der Zacharias eben in Jerusalem. Er war hochbetagt, er war kinderlos, er hat um Kinder gebetet. Aber, und jetzt wird es spannend, er hatte offensichtlich die Hoffnung aufgegeben. Denn als ihm der Engel des Herrn begegnete, und diese Begegnung ist sehr ausführlich beschrieben in Lukas 1, Verse 11 bis 17. Und der Engel ihm sagte, dass seine Frau Elisabeth doch noch ein Kind erwarten würde, antwortete er, geht nicht, zu alt, Zug ist abgefahren. Und das ist ihm, ja, zumindest zu einem vorübergehenden Verhängnis geworden. Denn der Engel ließ ihn verstummen einige Monate bis zur Geburt des Sohnes, konnte er ja sich nicht mehr verständlich machen. Aber er hatte schon gehört, wie der Sohn heißen sollte. Das hatte ihm der Engel mitgeteilt. Und nach der Geburt, wir kennen ja alle die Geschichte, als dann ja normalerweise der Vorname, der Name des Kindes bestimmt wurde und normalerweise aus irgendeiner Verwandtschaft, aus irgendeiner Verwandtschaftslinie genommen wurde, da meldete er sich dann zu Wort. Das heißt, er konnte sich noch nicht zu Wort melden, aber er schrieb auf eine Tafel den Namen Johannes. Und in dem Moment wurde ja seine Stummheit von ihm genommen. Also dieser kleine Gehorsamsakt, dass er sich jetzt noch an den Engelauftrag erinnerte, das wurde ihm dann zum Segen. Ja, diese Mitteilung des Engels hat eine große Bedeutung für die Auslegung des Benediktus, was der Engel ihm bei dieser ersten Begegnung alles sagte. Das will ich noch einmal kurz zusammenfassen. Es sind interessanterweise wieder sieben Kernpunkte dieser Engelbotschaft. Erstens, es wird eine große Freude über Zacharias und über das ganze Volk kommen. Zweitens, dieser Sohn, der Johannes, wird groß sein vor Gott. Drittens, er wird asketisch leben. Viertens, er wird schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist oder vom Heiligen Geist erfüllt sein. Fünftens, er wird viele Israeliten zur Umkehr führen. Sechstens, er wird in der Kraft des Elia. Und das ist jetzt sehr interessant, Versöhnung stiften zwischen Vätern und Söhnen. Die Söhne stehen damals stellvertretend für die Kinder. Also er wird Versöhnung stiften zwischen den Generationen. Eine sehr wichtige Botschaft, die der Malachi dann ja auch aufgegriffen hat. Sie wissen, dass das ganze Alte Testament, also der Malachi, in seinem letzten Kapitel, im dritten Kapitel am Ende, diese Hoffnung noch einmal ausspricht, dass wenn der Messias kommt und wenn der Vorläufer des Messias kommt, also Johannes der Täufer, dass dann eine Versöhnung beginnen soll zwischen den Generationen. Sehr wichtige Botschaft, gerade auch für heute. Ja, und siebtens, er wird Ungehorsame klug machen. Und insgesamt würde er also Israel vorbereiten auf die Ankunft des Messias. Das war schon eine gewaltige Engelbotschaft, die der Gabriel da dem Zacharias zu sagen hatte. Johannes der Täufer ist ja nun wirklich eine zentrale Gestalt in der Heilsgeschichte Gottes, im Heilsplan Gottes geworden. Das konnte der Zacharias damals bestimmt noch nicht alles erfassen. Und wir wissen, was Jesus über Johannes den Täufer sagte. Wir kommen dann gleich nochmal auf diese Punkte zu sprechen. Zunächst aber noch ein kurzer Blick in die innere Struktur dieses Lobgesangs. Der Lobgesang hat zwei Teile. Der erste Teil ist ein eigentliches Gotteslob für die Wundertaten Gottes am Volk Israel. Diesen ersten Teil kann man von Vers 68 bis 75 zählen. Und der zweite Teil ist dann eine eigentliche Prophetie. Eine Prophetie für den Johannes, für das soeben geborene Kind. Verse 76 bis 79. Und beide Teile sind ähnlich aufgebaut. Es gibt immer einen Leitsatz, eine Überschrift. Und diese Überschrift wird dann in einer dreifachen Weise ausgeführt. Der erste Leitsatz: Gott hat sein Volk besucht und ihm eine Erlösung zubereitet. Und der zweite Leitsatz: Johannes wird ein Prophet des Höchsten sein. Das sind die zwei Kernaussagen hier in diesem Lobgesang. Und die werden dann nun von allen Seiten beleuchtet und ausgeführt. Und ausdrücklich wird in Vers 67 noch erwähnt, dass Zacharias vom Heiligen Geist erfüllt war, als er diesen Lobgesang dichtete bzw. aussprach. Also wir wissen und wir merken, die Weisheit Gottes bildet sich hier wieder ab und wir können und wir müssen auch in diesem Lobgesang tatsächlich jedes einzelne Wort ganz wichtig und ganz ernst nehmen. Denn wenn solche Lobgesänge unmittelbar von Gott inspiriert sind, dann ist das natürlich eine ganz besondere Botschaft. So, dann steigen wir mal ein in den ersten Teil dieses Lobpreises und beschäftigen uns mit der Überschrift. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat sein Volk besucht und seinem Volk eine Erlösung bereitet. Die sogenannte Heimsuchung spielt ja in der Bibel eine große Rolle. Da gibt es ja einen hebräischen Begriff dafür, Pakat heißt der. Und es ist immer in einer ambivalenten Weise gemeint. Heimsuchung ist ja auch im Deutschen, nicht wahr? Entweder zum Segen oder zur Strafe. Aber in jedem Fall ist es eine Begegnung, eine Offenbarung des lebendigen Gottes. Wenn es nun hier heißt, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk, dann könnte man natürlich als Christ, wenn man wollte, die Bibel wieder zumachen und sagen, ja, wir gehören ja gar nicht dazu. Das ist ja jetzt keine Botschaft für die Christenheit. Und das wäre das Dümmste, was man machen könnte. Denn was Israel verheißen wird und was Israel tun soll im Auftrag Gottes, das hat eben Konsequenzen für die ganze Welt. Nicht wahr? Das ist der ganz große Irrtum, dass man die Auserwählung Israels missversteht als Bevorzugung. Die Auserwählung Israels ist aber keine Bevorzugung, sondern ist eine Segnung für andere. Ja, Gott gibt diesem Volk etwas, damit es das weitergeben soll. Das ist der große Irrtum der Weltgeschichte, könnte man geradezu sagen, der Antijudaismus. Dass man auf dieses Volk mehr oder minder neidisch blickt. Sie haben ja auch die meisten Nobelpreisträger, ja, und sie können ja tatsächlich auch was auf die Beine stellen, das haben sie ja oft genug gezeigt. Und sie haben natürlich auch ihre Ansprüche, nun gerade dort in diesem Fleckchen Land wohnen zu wollen. Und das provoziert natürlich immer wieder andere. Aber wie gesagt, es ist eine Auserwählung, wenn man sie recht bedenkt, für die ganze Welt. Und insofern sind solche Lobgesänge, die sich zunächst einmal auf Israel beziehen, immer auch Lobgesänge, auf die wir ganz genau als Christen Obacht geben müssen. Das ganze Heilshandeln Gottes an der Menschheit ist ja gar nicht ablösbar vom Schicksal Israels. Ohne die Abrahamsverheißung würden wir hier gar nicht sitzen. Gäbe es keine Christen. Denn Christus ist ja aufgrund der Abrahamsverheißung in das Volk Israel hineingeboren worden. Und ohne die Sinai-Verheißung, das ist ja die zweite große wichtige Verheißung für das Volk Israel, ohne die Sinai-Verheißung, ja, würde es keine erlöste Menschheit in der Zukunft geben. Denn durch die Sinai-Verheißung wird ja Israel beauftragt, ein Königsvolk und ein Priestervolk, ein heiliges Volk für die Menschheit zu sein. Also das sind ganz eminent wichtige Grundverheißungen für die ganze Welt. Nun kann man natürlich die Frage stellen, schaut der Zacharias schon so weit? Es ist ja oft so, dass die Propheten die Dimensionen dessen, was sie da beauftragt, bekamen, noch gar nicht erfassen konnten. Und mir scheint es auch so zu sein, dass Zacharias diese weiten heilsgeschichtlichen Dimensionen noch nicht erkannt hat. Das sind Zusammenhänge, die dann erst dem Paulus offenbart worden sind. Paulus sagt ja im Epheserbrief, dass ihm und den Aposteln bestimmte Geheimnisse geoffenbart worden sind, die vorher noch verborgen waren. Dass eben die ganze Menschheit in den Heilswillen Gottes einbezogen ist. Das wussten die noch nicht im Alten Testament. Das wurde erst den Aposteln und Propheten des Neuen Testaments klargemacht. Und der Zacharias war in dem Sinne natürlich noch kein neutestamentlicher Apostel. Der konnte diese Dimensionen noch nicht erfassen. Zacharias preist Gott dafür, dass Gott nun wieder handelt und dass Gott nun wieder spricht. Er hat uns heimgesucht. Und das ist natürlich für einen Juden der damaligen Zeit etwas ganz Gewaltiges. Denn seit dem Propheten Malachi hatte Gott nicht mehr gesprochen. Das war ja völlig, wie soll man sagen, unüblich, diese lange Schweigeperiode. Denn sonst hatte Gott immer wieder seine Leute in dieses Volk hineingeholt. Hatte immer wieder Propheten geschickt. Ich habe mal gelesen, dass war immer so ein osmotisches Verhältnis zwischen Königtum und Prophetentum. Ja? Sobald ein König vom Weg Gottes abwich, berief Gott gleich einen Propheten, der diesen König wieder zu ermahnen hatte. Also da war immer Action, da war immer Handeln Gottes. Aber plötzlich große Verstummung, großes Schweigen. Und jetzt beginnt Gott wieder zu reden. Das war ja für einen Juden etwas ganz Besonderes. Das war ein Jubelruf sondergleichen. Ja. Gott hat sein Volk wieder besucht. Also das kann man, wenn man sich so ein bisschen hineinversetzt in dieses Volk, natürlich sehr gut nachvollziehen. Jetzt beginnt Gott wieder zu handeln. Ein mächtiges Wunder ist geschehen an dieser Elisabeth. Im hohen Alter kriegt die und hat nun tatsächlich ein Kind bekommen. Elisabeth kann man übrigens übersetzen, das heißt Gottes Eid. Ja, also ein Hinweis darauf, wie Gott zu seinen Eiden, zu seinem Schwur, den er dem Abraham gegeben hat, steht. Nun ist natürlich die Frage, wie hat der Zacharias diese Erlösung verstanden? Denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Ist das schon die neutestamentliche Erlösung, die wir sozusagen vom Heiligen Geist her annehmen können, die Erlösung von Sünde, Tod und Teufel? Ich denke, so weit greift der Zacharias noch nicht. Für ihn ist es zunächst einmal eine Erlösung von äußeren Feinden. So sagt er das ja auch hier. Vers 71, dass er uns errettete von unseren Feinden und von der Hand all derer, die uns hassen. Also eine sehr handfeste Erlösung. Die will ich aber gar nicht geringschätzen. Das ist ja wichtig für ein Volk, das immer wieder in der Drangsal war, dass jetzt ein Hoffnungsschimmer aufkeimt, dass Gott Israel befreien möchte und wird von der äußeren Bedrängnis. Ich stelle mir das so vor, dass der Zacharias, so wie viele damals im Volk Israel gehofft hatten, dass nun ja, eine große politische Befreiungsaktion beginnt. Dass nun die alte Davids-Verheißung, nicht wahr, dass 2. Samuel 7, dass es wieder jemanden geben wird auf dem Thron Davids, der ewig regieren wird und der eben dann vor allen Dingen die Römer und alle Feinde besiegen wird, dass eben diese politische Verheißung nun Platz greifen wird. Vermute ich mal, dass der Zacharias in diesen Kategorien dachte. Und trotzdem glaube ich, dass er hier prophetisch weit darüber hinaus zum Ausdruck gebracht hat, dass es dermaleinst noch eine ewige Sicherheit und einen ewigen Frieden für Israel geben wird. Und wir wissen das ja aus der Johannes-Offenbarung. Wenn sich das neue Jerusalem dann herniedersenkt, dann gibt es eben tatsächlich einen ewigen Weltfrieden, den es bislang ja nicht einmal in Andeutungen gibt. Also so hat er wahrscheinlich subjektiv eine direkte politische Befreiungsaktion erhofft, aber objektiv viel weiter in seiner Prophetie ja, bis in die Ewigkeit hineingesprochen. Aber das hat er in jedem Fall erkannt, dass mit diesem Handeln Gottes, dass da eine hochbetagte Frau plötzlich ein Kind kriegt, ja, und dass eine Engelerscheinung ihm genaue Aufklärung gegeben hat über die Bedeutung dieses Kindes, das hat er verstanden, dass jetzt eine Zeitenwende angebrochen ist. So viel also mal diese Überschrift und die wird nun in einer dreifachen Weise entfaltet und die gucken wir uns mal an. Die erste Erläuterung: ein Horn der Errettung. Luther hat übersetzt: Macht des Heils. Gott hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils. Man könnte übersetzen: ein Horn der Errettung. Horn, der eigentliche Ausdruck hier, ist immer ein Symbolbegriff für eine Kraft, für eine Macht, nicht wahr? Horn eines Stieres, das waren eben die Ausdrücke für eine besondere Macht und Kraft. Im Hause Davids wird ein himmlisches Horn auftreten. Was ist das? Das ist ja alles ziemlich geheimnisvoll. Jesus ist noch nicht geboren. Zacharias, gelenkt durch den Heiligen Geist, sieht ein Horn, eine große Kraft sozusagen vom Himmel herab. Ein Horn der Errettung kommen. Also, das ist schon gewaltig. Denn dieses Horn, diese Macht, das kann ja schwerlich jetzt schon Johannes der Täufer gewesen sein. Ich denke, dass er hier prophetisch begabt schon Christus schaut. Und jeder Jude kannte ja diese Davidsverheißung, 2. Samuel 7, wo Nathan dem David das zugesagt hat, dass Gott einem Nachkommen Davids ein ewiges Königtum schenken wird. 2. Samuel 7, 13, das kannte jeder Jude. Das war ja die große Erwartung, das war ja die große Hoffnung. Der David kriegt nochmal einen Sohn und der wird ein ewiger König sein. Das waren die Hoffnungen, die durch das ganze Judentum, und ich denke, bei etlichen Juden bis heute laufen. Und Zacharias schaut also hier diese Macht in Form eines Hornes und sagt noch nichts Näheres, kann auch noch nichts Näheres sagen. Er hofft sich nur, dass mit dieser Macht eben nun tatsächlich eine große Befreiungsaktion stattfindet und Israel dann von allen Feinden errettet wird und einen Frieden bekommen wird. So, dann ein weiterer näherer Hinweis. Vers 71. Dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Hier kommt nun plötzlich die Bedrohungslage hinzu, in der dieses Volk über die Jahrhunderte gelebt hat. Und wenn Zacharias das gewusst hätte, dann hätte er natürlich die nächsten 2000 Jahre da gleich noch mit angehängt. Alles Bedrohung von den Assyrern oder meinetwegen von den Philistern angefangen, über die Babylonier, Meder, Perser, Griechen, Römer. Das war ja immer eine Unterdrückungszeit, mal ganz kurz unterbrochen durch kleine Phasen des Aufatmenkönnens, aber ansonsten immer ein Ausgeliefertsein unter fremde Weltmächte. Und aufgrund dieser Dauerunterdrückungslage entwickelt sich natürlich in einem so kleinen Volk dann immer wieder eine große Hoffnung, dass doch Gott, von dem sie doch genau wussten, dass er Himmel und Erde geschaffen hat, eines Tages nun auch sich voll und ganz eben auch politisch zu ihnen bekennen wird. Auch hier müsste man sagen, Zacharias bleibt subjektiv gesehen im politischen Raum stehen, verkündigt aber objektiv eine viel weitergehende Erlösung von den Feinden und von denen, die Israel hassen. Also es lohnt sich wirklich mal über den Judenhass ein bisschen nachzudenken. Und wir Deutsche haben ja nun tatsächlich auch Anlass, immer wieder mal darüber nachzudenken. Nur man muss es geistlich tun. Man muss hinter dem Judenhass ein bisschen mehr sehen, als nur eine fehlgeleitete Rassenwahn-Ideologie. Hinter dem Judenhass steht viel mehr. Was steht denn hinter dem Judenhass? Da steht tatsächlich Satan selber. Denn Gott hat es sich vorgenommen, durch ein Volk die Menschheit zu segnen. Und hat sich ein Volk extra deswegen herausgenommen, um diesen Plan mit und durch dieses eine Volk zu verwirklichen. Und er hat sich ja nicht das größte und das stärkste und das frömmste Volk gewählt, sondern er hat ja ein kleines, ein halsstarriges, ja, ein letztlich immer wieder ungehorsames Volk, gerade für diesen großen Plan sich auserwählt. Das ist eben auch Gott, der kann es sich leisten, durch unvollkommene Verhältnisse vollkommene Dinge zu machen. Und der Satan, was will denn der? Der will genau diesen Plan verhindern. Und deswegen weiß er, wo er anzusetzen hat, um diesen Plan der Menschheitssegnung zu verhindern. Da muss er natürlich Israel kleinkriegen. Ja. Denn Gott will durch Israel die Menschheit segnen. Und deswegen immer wieder die Versuche Satans, die Menschheit zu verführen in einen Judenhass. Und die meisten, die bleiben natürlich an der Oberfläche, ja, ihre anti, was weiß ich, jüdischen Empfindungen stecken. Und ich will mal sagen, obwohl es gefährlich ist, für einen Deutschen sowas zu formulieren, dass es natürlich dann auch immer Anhaltspunkte gegeben hat, kritisch gegenüber Juden zu sein. Aber das ist alles nur Oberfläche. Im Hintergrund, im Untergrund laufen die unsichtbaren Mächte. Und ich glaube, sie laufen sehr warm und sie laufen sehr heiß in unserer heutigen Zeit. Ja, was sich da zusammenbraut im Nahen Osten, das können wir alle noch gar nicht überschauen. Ja, es ist sozusagen eine kurze Atempause mal wieder, wie so oft in der Geschichte Israels eingetreten, nachdem dieses Volk nun den eigenen Staat dort bekommen hatte. Aber das ist eine Atempause gewesen, mehr nicht. Jetzt brauen sich doch sehr dunkle Wolken zusammen. Und wenn der iranische Präsident das so öffentlich immer wieder unterstreicht, dass dieses Staatsgebilde dort kein Recht hat, dann kann man sich so ungefähr ausrechnen, was dann in der Zukunft noch auf Israel zukommen wird. Aber wie gesagt, das ist alles Oberfläche. Im Hintergrund laufen hier biblische Beziehungen, biblische Verheißungen und biblische Tatbestände ab. Ich erinnere noch mal an 1. Mose 16, Vers 12. Was sagt denn der Engel Gottes zu Hagar? Er wird ein wilder Mensch werden, nicht wahr? Über den Ismael. Seine Hand wird gegen jeden sein und jede Hand wird gegen ihn sein. Und er wird vor dem Gesicht all seiner Brüder wohnen. Das muss man sich mal wörtlich klar machen, was das bedeutet. Er wird vor dem Gesicht all seiner Brüder wohnen. Ja, und aus Ismael stammen die arabischen Völker. Ja. Sie werden vor dem Gesicht ihrer Brüder, das heißt der Nachkommen Isaaks, wohnen. Gott hat von Anfang an diese Konfrontation eingebaut in seine ganzen Pläne. Das ist alles kein Zufall, das ist alles keine, wie soll man sagen, nur Machtpolitik. Hier werden wir Zeugen eines weltgeschichtlichen, von Gott gewollten Geschehens. Und deswegen wird es da auch keine Lösung geben. Solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist, gibt es da keine Lösung. Jetzt soll ja wieder eine solche Konferenz stattfinden. Es kann ja sein, dass es mal wieder eine kurze Atempause gibt, aber keine Lösung. Es gibt keine Lösung. Also hier greift Zacharias sehr, sehr weit und wie gesagt, weiter als er vermutlich selbst subjektiv hier das erahnt, dass es eine Errettung geben wird aus der Hand all derer, die uns hassen. Man kann es ja also förmlich verstehen, nicht wahr? Wenn Israel sich immer wieder auf Friedensverhandlungen einlässt und wenn sie auch bereit sind, alles Mögliche herzugeben für Frieden. Ja? Das Wort Frieden hat für einen Juden einen ganz besonderen Klang, den können wir gar nicht nachempfinden. Ein Volk, das so umhergebeutelt und umhergeschickt und drangsaliert worden ist, durch so viele Völker dieser Welt, ein solches Volk will eigentlich nur eins, will nur Frieden. Will nur Frieden, die wollen gar nichts anderes. Und deswegen geben sie auch alles für den Frieden. Gerade das ist nicht immer, sage ich mal, politisch das Klügste. So, und dann haben wir hier noch einen dritten Aspekt in diesem ersten Teil. Der Dienst Israels wird ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit geschehen können. Das ist ja etwas ganz Gewaltiges. Vers 74. Wir werden erlöst aus der Hand unserer Feinde, Gott dienen ohne Furcht unser ganzes Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor Gottes Augen. Das sind ja ganz gewaltige Erkenntnisse, die der Zacharias hier vom Heiligen Geist empfangen hat. Wir wüssten gar nicht, wie wir das überhaupt verstehen sollen. Wenn man heute sich das Volk der Juden anguckt, da kann man das natürlich noch nicht feststellen, dass sie ohne Furcht ihr Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor Gottes Augen ihren priesterlich-königlichen Dienst tun an der Menschheit. Das kann man ja wohl noch nicht feststellen heute. Ohne die Johannesoffenbarung wüssten wir gar nichts. Mir wird die Johannesoffenbarung immer wichtiger. Sie ist einfach so notwendig, um unsere Zeit und vor allen Dingen um die endgültigen Pläne Gottes verstehen zu können, dass sie absolut unverzichtbar in das Neue Testament hineingehört. Manche fragen sich ja, was soll die da eigentlich drin? Auch Luther hat sich manchmal gefragt. Ja, der konnte mit der Johannesoffenbarung nicht sehr viel anfangen. Aber mit der Johannesoffenbarung können wir das verstehen. Es kommt dahin. Es kommt dahin, dass es ein solches Friedensreich geben wird. Ich möchte mal daran erinnern, dass in jedem Juden doch mehr oder minder diese Sehnsucht nach diesem Frieden lebt. Viel stärker als wahrscheinlich in allen anderen Völkern dieser Welt. Und diejenigen, die den Marxismus deuten, als eine säkularisierte Reich-Gottes-Hoffnung haben, meines Erachtens gar nicht so unrecht. Ja. Karl Marx war ein Jude und was er da wirtschaftspolitisch und gesellschaftspolitisch entwickelt hat, das basiert auf der jüdischen Sehnsucht nach Frieden. Er hat es natürlich politisch-gesellschaftlich ausgedeutet und hat gesagt, dieses Friedensreich kommt und das müssen wir selber erwirken, das müssen wir politisch umsetzen. Und wenn die Ausbeuter beseitigt sind, nicht wahr, dann wird es dieses Friedensreich geben. War natürlich ein großer Irrtum. Das weiß heute jeder. Mit politischen Mitteln und mit Revolutionen lässt sich das Friedensreich, von dem Zacharias hier spricht, einfach nicht in die Tat umsetzen. Oder wenn man den Herbert Marcuse nimmt, auch ein Jude, der hat sich ja auch so sein Friedensreich ersehnt und hat die 68er inspiriert und hat ihnen gesagt, ihr müsst euch von aller Autorität befreien, dann wird es in dieser Welt besser werden. Die Autorität, die euch zwingt zu Dingen, die ihr gar nicht tun wollt, ist der eigentliche Übeltäter. Ihr müsst euch befreien von der Autorität der Familie, von der Autorität der Religion, von der Autorität des Staates, von der Autorität der Erziehung, von der Autorität der Lehrer. Ihr müsst nur frei sein. Das war die große Botschaft der 68er. Und die, ja, die wurde natürlich aufgesaugt wie Honig und hat natürlich bis heute unser ganzes gesellschaftliches Klima bestimmt. Ich kann nur leider nicht finden, selbst wenn ich eine dicke Brille aufsetze, dass das Friedensreich uns durch diese Revolution, durch diese Kulturrevolution irgendwie geschenkt worden wäre oder wir ein paar Zentimeter näher gekommen wären. Es war auch das eine Illusion. Aber ich wiederhole nochmal, die Intensität dieser Hoffnung, die kann nur von einem Juden zum Ausdruck gebracht werden. Weil ein Jude weiß, das weiß er einfach aus seiner Geschichte. Diese Welt, so wie sie jetzt ist, das kann doch noch nicht alles sein. Das kann doch noch nicht alles sein. Es muss doch noch einen Frieden, es muss doch noch eine Gerechtigkeit, es muss doch noch ein anderes Menschsein geben. Das weiß ein Jude. Und andere wissen es anscheinend nicht. Die haben sich so ja, mit den Dingen hier abgefunden, dass sie gar nicht mehr unruhig werden angesichts von Kriegen und Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Und das ist das Wunderbare, dass der Zacharias vor 2000 Jahren das schon geschaut hat. Ja, da kommt eine Zeit und da werden wir ohne Furcht unser ganzes Leben in Heiligkeit und Gerechtigkeit Gott dienen. Da werden wir unseren Auftrag erkennen, da werden wir unseren Auftrag wahrnehmen. Dann sind wir dann Priester und Königsvolk für die ganze Welt. Ich denke, um es noch ein weiteres Mal zu sagen, also subjektiv hat er noch nicht so weit geschaut. Dass er da an die Wiederkunft Jesu, an ein neues Jerusalem gedacht hat, das glaube ich nicht. Aber er hat es objektiv dennoch zum Ausdruck gebracht und damit für Israel und für die ganze Menschheit eine wunderbare Hoffnung hinterlassen. Jesaja hat das ja auch schon angedeutet, Jesaja 2, Vers 3 folgende. Ich habe in einer der früheren Bibelarbeiten da schon darauf hingewiesen. Viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen. Und das Herrn Wort von Jerusalem. Das hat der Jesaja schon geschaut. Dass da Völkermassen nach Jerusalem pilgern werden und sich vom lebendigen Gott Weisung holen. Die wollen gerne wissen, wie man lebt. Die wollen gerne wissen, ja, wie ein Mensch glücklich wird. Und das machen die aus freiem Antrieb. Das wird eine riesige Missionsveranstaltung sein, wenn der Teufel gebunden ist. Da werden die Menschen entdecken, dass sie ohne Gott nicht leben können. Jetzt entdecken sie es nicht, weil der Teufel ihnen allerlei vorgaukelt. Dann gibt es den Teufel nicht mehr. Und dann merken sie, wer sie sind. Sie sind Geschöpfe, die Gott brauchen. Und deswegen pilgern die alle nach Jerusalem. Und die bringen alle ihre schönsten Sachen mit und was nicht alles, was sie dann in Jerusalem als Geschenk weitergeben. Das wird eine ganz tolle Geschichte werden. So, aber wir gehen jetzt noch in den zweiten, etwas kürzeren Teil hinein. Der Zacharias gibt noch eine Prophetie auf seinen eigenen Sohn. Das ist ja immer was ganz Besonderes, nicht wahr? Wenn ein Vater so das Geschick seines Sohnes vor Augen hat. Früher hat man diese elterlichen Wünsche ja dann auch mit einem ganz speziellen Namen verbunden. Der Name war Hoffnungsträger und der wurde ganz sorgfältig ausgewählt. Joachim heißt, der Herr wird ihn stärken. Ich weiß zwar nicht, ob meine Eltern diesen Wunsch dabei gehabt haben, aber der Name ist nun mal Programm. Und dann habe ich noch meinen Konfirmationsspruch dazu bekommen, der mir auch noch mal das Gleiche zusagt. Die auf den Herrn harren kriegen neue Kraft. Da kann es ja eigentlich nicht mehr schief gehen, nicht wahr? Da muss ja dann sich das dann auch erfüllen. Also etwas Besonderes. Hier bekommt ein Vater prophetischen Aufschluss über das Schicksal seines Sohnes. Und was sagt er? Du Kindlein, du wirst ein Prophet des Höchsten sein. Das ist die Überschrift. Ein Prophet des Höchsten. Was sagt Jesus über den Täufer? Er sagt, wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Matthäus 11, 11. Jesus sagt das von Johannes, dass er so ein bedeutender Mensch gewesen ist. Und Johannes hat wiederum vom Geist Gottes geleitet, in Jesus das Lamm Gottes erkannt, das die Sünde der Welt trägt. Johannes 1, 29. Und er erkannte sogar, dass Jesus der präexistente Gottessohn war, von Ewigkeit zu Ewigkeit ist und war. Denn er sagt, Johannes 1, Vers 30, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Er war eher als ich. Obwohl Johannes der Täufer ja etwas älter war als Jesus. Ja? Sagt er, Jesus war älter als ich. Das ist doch Prophetie. Das ist doch die Erkenntnis, dass der Sohn Gottes tatsächlich von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert. Also hier zeigt es sich tatsächlich. Er war ein Prophet des Höchsten. Und Jesus fügt allerdings an dieser Matthäusstelle hinzu, alle, die im Reich Gottes leben, sind wiederum größer als Johannes der Täufer. Um den neuen, ja, wie soll man sagen, den neuen Inhalt klar zu machen. Ja, Christen, ja, leben in der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Durch den Heiligen Geist. Das ist nun nochmal was ganz anderes, ja, als die Propheten im Alten Testament je erahnen konnten. Die hatten natürlich auch den Heiligen Geist, aber nur für ihre bestimmten Botschaften. Der dreieinige Gott, der lebte nicht in ihnen. Aber jetzt, seit Pfingsten, lebt der dreieinige Gott in allen, die Jesus vertrauen. Das ist nun nochmal eine ganz andere Qualität des Menschseins. Und deswegen sagt Jesus, ja, wir sind alle noch viel besser dran als Johannes der Täufer. So, nun wird das noch einmal dreifach ausgefächert, was das nun hier bedeutet, Prophet des Höchsten zu sein. Das gucken wir uns auch noch an. Johannes wird Jesus den Weg bereiten. Das ist die erste Ausführung. Das hat Zacharias natürlich auch schon aus Jesaja gewusst, Jesaja 40,3. Lukas erklärt es dann ja auch im dritten Kapitel, dass der Täufer den Weg Jesu bereitet hat, indem er zur Buße und Umkehr rief, indem er vom kommenden Gericht Gottes predigte und indem er alle Berufsstände, ich sage mal, zur Nächstenliebe aufforderte. Aber vor allem doch dadurch, dass er die Menschen auf die Vergebung vorbereitete mit seiner Wassertaufe. Johannes rief ja die Leute zum Jordan und sagte, ihr braucht Vergebung. Ihr braucht Vergebung. Aber ich kann euch nur mit Wasser taufen. Da kommt aber noch jemand, ja, der dann eine endgültige Vergebung euch schenkt, wenn er euch durch den Geist tauft. Ja? Aber wer sich nicht an ihn hängt, wird mit Feuer getauft werden. Feuer ist immer ein Zeichen des Gerichts. Also Johannes hat hier Fraktur gesprochen, hat sehr deutlich gesagt, was ich jetzt mache, ist ein Zeichen, ist eine Vorbereitung. auf den, der nach mir kommt und dem ich nicht würdig bin, die Fußriemen zu lösen. Also, das ist alles dann genauso gekommen, wie der Täufer es angekündigt hat. Das Zweite, das diesen Johannes zum Propheten des Höchsten macht, er wird Israel Erkenntnis des Heils vermitteln. Vers 77. Du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten heißen, Vers 77, und Erkenntnis des Heils dem Volk Gottes geben, durch die Vergebung ihrer Sünden. Vergebung der Sünden ist also Inbegriff des Heils. Das haben damals nicht viele angenommen vom Volk Israel, aber die es annahmen, Johannes hatte ja auch eigene Jünger, die wurden vorbereitet auf die großen Taten Jesu. Man muss sich das auch immer wieder neu klar machen als Christ, dass die Vergebung tatsächlich der Inbegriff des Heils ist. Ja, wir wünschten uns natürlich oft ein Leben in Harmonie, ein Leben in Frieden mit den Mitmenschen, ein Leben ohne Angst, ohne Neid, ja, in äußerem Wohlergehen und innerem Wohlergehen, das sind ja eigentlich so unsere menschlichen Hoffnungen für ein Leben mit Gott, unter dem Segen Gottes. Das ist ja alles ja auch gar nicht, wie soll man sagen, unwichtig und es ist ja auch gar nicht abstrus, sich ein solches Leben zu erbitten. Aber Inbegriff des Heils ist für Christen immer die Vergebung. Ja, immer die Vergebung, das ist das Wichtigste. Wir brauchen die tägliche Vergebung. Ja, und Israel muss das lernen. Erkenntnis des Heils in der Vergebung ihrer Sünden. Da steckt euer Heil, wenn euch Gott eure Sünden durchstreicht. Das ist euer Heil. Da kann es euch äußerlich noch schlecht gehen. Da könnt ihr Ängste haben, da könnt ihr krank sein, da könnt ihr auf dem Sterbebett liegen. Euer Heil ist die Vergebung der Sünden. Das hat Jesus ja versucht, auch Israel klarzumachen. Als der Gelähmte da durch das geöffnete Dach runtergelassen wurde, hat Jesus demonstrativ nicht geheilt erstmal, sondern er hat gesagt, Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Und damit hat er gesagt, was das Allerwichtigste im Leben überhaupt ist, dass wir die Vergebung empfangen und dass wir täglich in der Vergebung bleiben. Also insofern ist das hier eine Botschaft auch für uns. Ja, ja. Manche denken, sie brauchen keine Vergebung mehr, nicht wahr? Weil sie sich bekehrt haben. Das ist ein Grundirrtum vieler Christen. Als ich Pfarrer in Berg war in Oberfranken, da herrschte die Sitte, dass man ein-, zweimal im Jahr zum Abendmahl ging. Das reichte dann. Ja, natürlich war das immer mit Beichte verbunden. Ist ja auch gut und schön. Man will ja gar nichts dagegen sagen. Schön, dass die Leute noch zweimal im Jahr kommen zur Beichte und zum Abendmahl. Aber nach Luthers Auffassung braucht es das täglich. Ja, denn täglich sammelt sich Schrott und Müll in der menschlichen Seele an. So, das ist die Erkenntnis des Heils in der Vergebung. Und das Letzte, das ist dann in Vers 78 und 79 ausgedrückt. Durch die herzliche Barmherzigkeit Gottes wird ein Licht aus der Höhe aufgehen. Und denen scheinen, die in Finsternis und im Schatten des Todes sitzen, und wird unsere Füße auf den Weg des Friedens richten. Also das ist nochmal eine gewaltige Verheißung auf Jesus Christus, der dem Tod die Macht nehmen wird. für diejenigen, die im Schatten des Todes sitzen. Das ist ja eigentlich auch, erinnert mich an Psalm 23. Da heißt es ja, und ob ich schon wanderte durch das finstere Tal. Nein, es heißt eigentlich durch das Tal der Todesschatten. Da fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Steckenstab tröst mich. Und Spurgeon hat das ja so wunderbar ausgelegt mit den Schatten. Er sagt, bist du schon mal von dem Schatten eines Hundes gebissen worden? Wahrscheinlich nicht. Ein Schatten kann nicht beißen, ein Schatten kann nicht wehtun. Wenn du durch das Tal der Todesschatten hindurch musst, dann werden auch die Schatten des Todes dich nicht behelligen können. Ja, denn es ist aufgegangen hier ein Licht aus der Höhe und das wirst du sehen und du wirst in dieses Licht hineintreten können, wenn du an Jesus Christus glaubst. Das ist hier eine Verheißung, die der Zacharias schon vor der Geburt Jesu aussprechen durfte. Und das richte unsere Füße auf den Weg des Friedens und dass ja, dieser Christus in der Lage ist, einen Menschen friedlich zu machen. Ist ja auch eine schöne Verheißung. Ja. Wer Christus hat, wird ein Friedensstifter. Und wenn er es nicht ist, hat er eigentlich seine Verheißung noch nicht ausgepackt, die er hat. Denn das ist, ja, Bergpredigt, nicht wahr? Selig sind, die Frieden stiften. Ja, wir können Frieden stiften, wenn wir aus dem Frieden Gottes heraus leben. Manchmal besteht Friedensstiften eigentlich nur im Gebet. Ja, aber manchmal eben auch in einem weisen Wort. Und manchmal, ja, indem man da zwei Streithähne dorthin weist, wo sie beide ihre Vergebung empfangen können. Das ist immer unsere Aufgabe in der Ehearbeit, nicht wahr? Dass wir zerstrittene Eheleute auf den Weg des Friedens rufen. Und immer erst mal fragen, wann haben sie zum letzten Mal gebeichtet und Vergebung empfangen? Und wann haben sie sich gegenseitig die Vergebung das letzte Mal zugesprochen? Ja, das ist alles möglich. Wenn Christus da ist, dann kann man diesen Weg des Friedens gehen. Und dann kann man natürlich, und hier ist es ja auf Israel auch bezogen, dann kann Israel, wenn es Christus hat im neuen Jerusalem, dann kann es ein friedensstiftendes Volk sein, werden und bleiben.